Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche heute mit Professor Oliver Nebel. Er ist Geologe und wir wollen über den Vulkan in Tonga sprechen.
Richtig. Guten Morgen, Wolfgang.
Sag mal, hat dich das auch so überrascht wie alle anderen, dass der plötzlich da mitten im Wasser explodiert ist?
Ja, also wenn man sich diesen Vulkan anguckt, was heißt überrascht? Dass er so explodiert ist, hat uns, glaube ich, alle überrascht und das schließt also auch Geologen natürlich mit ein. Dass er an sich eruptiert, ist eigentlich nichts Besonderes. Ne? Das hat er vorher schon die Tage davor und die Jahre davor und die Jahrzehnte und Jahrhunderte und auch sogar schon Jahrtausende davor getan. Aber das Ausmaß, sag ich jetzt mal, von der Explosion, das hat natürlich schon überrascht, ja, auf jeden Fall.
Als ich das sah, habe ich gedacht, welch ein Glück, dass da nicht gerade so ein Kreuzfahrtschiff in der Gegend war. Von dem wäre ja nicht viel übrig geblieben.
Vermutlich nicht. Obschon, man muss sagen, ich meine, wenn man sich diese Satellitenbilder anguckt, ja, dann sieht man schon. Ich habe auch gesehen, dass wenn man diese Wolke auf Frankreich projizieren würde, würde das fast ganz Frankreich einnehmen. Das ist ja immer, wenn das im Pazifik ist, in der Mitte von nirgendwo, ist das ja immer ein bisschen schwer zu sehen, welche Dimensionen das eigentlich hat. Das ist schon massiv, aber das ist natürlich nur von oben. Und natürlich hätte ein Kreuzfahrtschiff dann da schon ordentlich was mit abbekommen. Aber auch der Tsunami hätte das Kreuzfahrtschiff nicht besonders umgehauen, denn der türmt sich erst auf, wenn es ans Land geht. Also ich wäre, glaube ich, auf dem Kreuzfahrtschiff nicht so besorgt gewesen, als wenn ich in Tonga am Strand gewesen wäre.
Ja, da haben ja besonders diese noch niedrigeren Inseln als Tonga, die sind ja wohl praktisch von dieser Tsunami sozusagen abgeräumt worden.
Ja, und das ist halt auch ganz bitter natürlich. Man weiß jetzt auch gar nicht, das sieht man auch in den Nachrichten, dass von der großen Insel, von der Hauptinsel in Tonga, da sieht man halt diese Satellitenbilder und so weiter, wo halt viel Unklarheit besteht, ist halt diese ganzen kleinen Inseln, wo halt 100, 200 Leute nur drauf leben, was mit denen passiert ist. Und wenn man halt nur 1-2 Meter über dem Meeresspiegel wohnt, dann werden die tatsächlich dann teilweise überrannt von dem Wasser und da gibt es dann auch kein Entkommen.
Und diese Tsunami-Welle war ja wohl auch relativ hoch, was wir so aus ersten Berichten hören.
Ich weiß es persönlich ehrlich gesagt nicht. Ich habe da jetzt nur die Sachen da auch im Fernsehen natürlich gesehen, aber die können schon bis zu 2-3 Meter sich auftürmen, wenn das an den Strand rangeht. Die Höhe ist allerdings gar nicht mal so das Problem bei den Tsunami-Wellen. Das ist eigentlich so ein großes Misskonzept, was sich viele vorstellen. Da kommt so eine riesengroße Welle und die schwappt dann halt 10 Meter hoch und die kommt dann und schwappt dann einmal drauf, so wie eine Welle, die man halt am Strand so normalerweise sieht. Ein Tsunami ist eigentlich fies, weil die Welle eigentlich nicht aufhört. Ja? Also das ist nur so eine Welle, die schwappt drüber, das kann 1-2 Meter sein. Und 2 Meter ist schon ordentlich, ja? Das ist höher als man selbst. Aber die spült halt ins Land rein und die hört nicht auf. Und das ist halt das Problem, dass dieser konstante Fluss von Wasser dann halt, dieser Flow von Water, der dann halt da so reingeht, das ist eigentlich das große Problem. Und da ist eigentlich auch diese Kraft mit drin, die dieses Wasser mitbringt. So, deswegen die Höhe ist oftmals gar nicht das Problem, aber dann, dass der Tsunami reingeht, der fließt dann halt, ich sag mal, irgendeine Zahl 10, 20 Minuten rein und dann geht das Wasser natürlich wieder zurück. Und dann kann der nächste, da kommt noch ein zweiter und gegebenenfalls noch ein dritter hin. Das sind halt diese Wellen, die dann reinkommen. Das wird an dem Vulkan ausgelöst und das passiert im Prinzip, man stelle sich eine Badewanne vor, da schmeißt man halt einen großen Stein rein und dann schwappt das Wasser natürlich hin und her. Und das ist da nicht anders, nur dass in dem Ozean diese Welle, die sieht man eigentlich nicht. Die Energie wird wie in so einem Pendulum weitergegeben und die rast dann halt durch den Ozean und die türmt sich erst auf, sobald man halt ins flache Wasser kommt. Dann geht die Welle eigentlich erst hoch und dann türmt die sich auf und da ist dann halt das Problem, dass man dann diese hohe Welle hat, so hoch schon dann, aber dann kommt auch wirklich ordentlich noch Wasser hinten dran und das ist das Problem bei diesem Tsunami.
Also das Kreuzfahrtschiff hätte dann, wenn es nicht von Explosionen zerrissen worden wäre, diese Tsunami vielleicht gar nicht so bemerkt.
Richtig, und deswegen sage ich, wenn ich auf dem Schiff wäre, wäre ich jetzt gar nicht so besorgt gewesen, denn das geht ein bisschen rauf und wieder runter. Und das ist auch das, wenn wir uns das Tsunami-Warnsystem uns angucken. Das sind so Bojen, die überall im Wasser verteilt sind und die werden nicht einfach von so einer riesen Welle weggeschwemmt. Die gehen einfach ein Stück weit rauf und wieder runter. Und deswegen braucht man auch ein Netz von denen. Das heißt, das sind halt Satelliten, die halt die Höhe dieser Boje messen. Und wenn die Boje halt, sagen wir mal, 2-3 Meter rauf geht und wieder runter, was im Meer ja nicht besonders ist, aber dann, ich sag mal, 50 Bojen in einer Linie genau das Gleiche machen und man weiß, da kommt ein Tsunami, dann gehen die Alarmglocken los und dann weiß man, der kommt. Da ist also nicht so eine riesengroße Welle, die man sehen kann inmitten vom Ozean. Das ist halt diese Schockwelle, die halt durch den Ozean geht, so ungefähr. Und die kann man durch diese ganz, ich sag mal, kleinen Veränderungen in der Höhe von diesen Bojen dann, aber nur zusammen mit allen, an allen messen.
Aber jetzt gibt es doch Klagen, dass das Tsunami-Warnsystem, sie eben diese Bojen in diesem Falle ja versagt haben.
Das kommt, wie gesagt, drauf an. Wir haben ja auch gesehen, die Welle, die hier in Australien angekommen ist, die ist, ich sag mal, ungefähr einen Meter hoch. Ja? Und die Welle, die vielleicht in Tonga angekommen ist, vielleicht war die 1,5-2 Meter hoch, vielleicht in einigen Stellen 3 Meter. Aber diese Höhe, wie gesagt, die erreicht man erst, wenn man ins flache Wasser kommt. Im offenen Meer sieht man die oftmals gar nicht. Und wenn das halt so eine relativ kleine Welle ist, sag ich jetzt mal so, relativ, ne, dann kann das untergehen in den Hintergrundgeräuschen oder in den Wellen, die grundsätzlich da sind. Man muss aber auch sagen, diese Bojen wurden ausgesetzt und das ist ein konstantes Problem. Die brauchen halt immer Constant Maintenance und die werden halt oftmals auch von irgendwelchen Leuten dann geschnappt. Die werden ausgeschlachtet und wenn halt nicht alle Bojen da sind, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Wenn das Netz nicht mehr vorhanden ist, wenn nur noch einzelne da sind, dann geht das nicht. Also dieses Maintenance von diesem Netz und auch, dass die Bojen alle nicht dann ausgeschlachtet werden von irgendwelchen Leuten, das ist halt, das ist auch ein großes Problem.
Und dieser Vulkan, der in der da 65 Kilometer von Tonga entfernt ist, der ist ja praktisch so in der Mitte des Pazifik, eine endlos große Wassermasse und auch sehr tief. Banaga fragt, was macht der Vulkan da?
Gute Frage. Eine Sache, die man machen kann, und das ist eigentlich immer, das ist ja das Schöne dieser Tage, man kann halt auf Google gehen, ja, und dann kann man sich zum Beispiel diesen Vulkan googeln und dann kann man sich in Google Maps das angucken. Und wenn man dann auf dieses kleine Icon in der Ecke klickt, dass man sich also die Topografie anguckt, dann sieht man auf einmal, dass der Vulkan gar nicht irgendwo in der Mitte vom Ozean sitzt, sondern er sitzt an einer Plattengrenze. Und man kennt ja diese Tiefseegräben, Marianagraben hat man schon mal gehört. Und das sind im Prinzip die Ecken, wo die tektonischen Platten, auf denen wir alle sitzen, die bewegen sich über die Plattentektonik. Und an diesen Grenzen von diesen Platten, wo sich eine Platte unter die andere schiebt, dort entstehen halt solche Vulkane in so einer Reihe. Und das sind Inselbogenvulkane. Und die sind halt extrem gefährlich. Und an diesen aktiven Plattengrenzen gibt es halt mehrere. Tonga selbst ist auch so ein Vulkan. Und deswegen als Geologe ist man eigentlich nicht überrascht, dass diese Vulkane dort entstehen. Denn das ist genau da, wo wir sie eigentlich auch erwarten würden. Und das ist auch Mount Agung auf Bali, ist auch so einer. Hat man auch häufig jetzt in den Nachrichten in den letzten Jahren gehört. Da geht eine Platte unter die andere. Diese Vulkane um Tonga rum, die liegen halt an dieser Plattengrenze und die werden relativ im relativen flachen Erdmantel gebildet. Und was dann da passiert, ist, dass nicht nur die Platte geht runter, die Platte nimmt Wasser mit. Das Wasser ist in so Mineralen drin. Man kennt hier so Glimmer, kennt man, ja. Das sind diese schönen shiny Minerals, die man auch gegen die Sonne halten kann. Und da ist im Prinzip Kristallwasser drin. Und wenn man das unter hohen Druck bringt, dann geht das Wasser raus und das wird dann mit der Magma und dann in der Lava mit nach oben gebracht. Und das macht eigentlich diese Vulkane so gefährlich. Und dann hat man halt diesen Vulkan, der ist halt der Hunga Tonga Hunga Haapai. Der ist 1800 Meter hoch. Und der ist halt über die letzten Hunderte und Tausende von Jahren grundsätzlich immer wieder eruptiert und dadurch bildet der sich halt auch so hoch und deswegen ist das auch nicht überraschend, dass der jetzt wieder eruptiert. Das macht er halt die ganze Zeit schon und dadurch wird halt dieser große Berg halt aufgebaut. Und deswegen ist dieser Vulkan genau da, wo er ist und auch eine ganze Reihe von Vulkanen an dem sogenannten Tonga-Kermadec-Trench. Der geht von Neuseeland ab nach Norden bis nach Samoa rauf. Obschon Samoa halt, wie gesagt, ein anderer Vulkantyp ist.
Aber der ist nicht 1800 Meter über Meeresspiegel, der ist 18 Meter vom Meeresgrund. Der ist auch ein Unterwasservulkan.
Richtig, und man muss da natürlich messen vom Meeresboden aus. Ja, das ist ja bei Hawaii nicht anders. Mauna Loa ist der höchste Berg auf unserem Planeten, höher als die im Himalaya, wenn man halt vom Ozeanboden her misst. Und das sind halt massive Vulkane. Und da guckt halt nur oben diese kleine Spitze raus, 200-300 Meter. Aber der Berg selbst, auch obschon er unter Wasser ist, der ist schon da. Und das ist halt das Problem, was sich jetzt hier entwickelt hat, dass in diesen früheren Eruptionen, die über Weihnachten und dann ins neue Jahr reingingen, dadurch wurde halt ein Teil von der Spitze von dem Vulkan auch wieder aberodiert und dann ist der unter Wasser, dann ist er als Unterwasser gekommen, auch nicht viel, sagen wir mal 100 Meter ist jetzt nicht viel. Und wenn dann die nächste Eruption kommt, die dann halt dieses Kristallwasser schon in sich hat und dann noch den Ozean trifft, dann hat man also dieses Szenario, wo wir jetzt dann halt diese massive Explosion gesehen haben von diesem gelösten Wasser. Und das zerreißt das Magma komplett und dann wird daraus diese Asche. Asche ist nichts anderes, vulkanische Asche, als ganz kleine Gesteinsstücke. Das ist nicht so wie Asche bei einem Buschfeuer, wo das halt nicht komplett verbrannt ist. Diese Asche, die wir vom Vulkan sehen, das sind ganz kleine Stücke von Gesteinen, die dann halt nach oben getragen werden. Und das hat man eigentlich bei ganz vielen von diesen aktiven Plattengrenzenvulkanen. Dass der dann noch aufs Wasser getroffen hat, ist natürlich extra schlimm. Das reißt dann noch mehr von dieser Asche mit in die Atmosphäre. Und diese beiden Dinge, die dann da zusammengekommen sind, das ist halt das Fiese daran.
Dann haben wir ja gehört, dass diese Asche dann auf Tonga sozusagen runtergerieselt ist und hat den da die ganzen Gärten und alles und Gemüse angebaut haben, versaut. Das ist ja eine richtige Katastrophe für die Leute dort.
Das ist es schon. Also man kennt von vielen Inseln im Pazifik, Rabaul ist da ein klassisches Beispiel, kennt man halt, dass Asche natürlich oftmals runterkommt. Und wenn man zum Beispiel sich diese Asche anguckt in Island von dem weltberühmten Eyjafjallajökull, wo wir halt in Europa den Flugverkehr hatten, der dadurch gestört wurde, da sieht man halt, dass diese Asche runterkommt. Und was passiert ist, dass wenn sich diese Asche bildet, dass sich da kleine Salze drauf bilden, Chlor, Brom und Fluor bilden sich da drauf. Und das macht diese Asche dann teilweise gefährlich. Nicht jede vulkanische Asche hat das, aber das macht es dann schon unangenehm, denn wenn es dann anfängt zu regnen, dann wird dieses Salz rausgewaschen und das kann dann toxisch sein, das kann dann auch das kann dann Säure bilden und deswegen ist Asche nicht unbedingt immer ungefährlich. Aber ein Großteil der Asche ist einfach, das Fiese daran ist, dass Pflanzen natürlich dann keine Photosynthese mehr machen können oder dass sich die halt auch in alle möglichen Öffnungen, alle möglichen Ventilatoren und so weiter reinlegt. Diese Asche ist halt überall. Und das hat dann natürlich die ganze Insel sozusagen bedeckt. Und es ist schon von der Größenordnung schon eine Katastrophe. Ist jetzt aber nicht so, dass die Leute jetzt da von der Asche also reihenweise irgendwelche Probleme kriegen würden.
Und dann kam aber auch noch eine giftige Gaswolke daraus und die ist sogar bis nach Australien sozusagen gedriftet.
Giftig ist natürlich immer relativ, das muss man schon sehen. Also da kommt Schwefeldioxid aus dem Vulkan raus, der natürlich dann auch bei einigen Vulkanen ist das so, dass der, wenn das in die obere Atmosphäre kommt, kann das sogar das Klima für kurze Zeit ändern. In dem Fall kommen giftige Gase mit raus, die kann man messen mit relativ feinen Instrumenten. Otto Normalverbraucher wird aber davon eigentlich nicht viel mitkriegen. Und giftig, wie gesagt, gesund ist das sicherlich nicht, sage ich jetzt mal so. Aber es ist auch, man muss das alles mal in Relation setzen. Wenn ich mich an eine sechsspurige Straße, und für eine halbe Stunde ist das wahrscheinlich ungesünder als diese Giftwolke, die dann da angekommen ist.
Von dem, was auf Tonga und den umgebenden Inseln passiert ist, haben wir ja noch nicht so schrecklich viel gehört. Wir wissen, dass es jetzt 3 Tote gegeben hat. Weißt du etwas mehr?
Ich muss sagen, ich weiß nicht mehr, aber was ich gesehen habe, und das ist ja, das geht uns ja allen so, wir müssen uns müssen schon irgendwie dann schauen, was wir aus den Nachrichten bekommen können, ist halt, dass die Leute, die dann dort gestorben sind, das sind hauptsächlich die, die halt bei der British High Commission sozusagen gemeldet wurden und so weiter. Ich vermute mal, dass es wesentlich mehr Leute gegeben hat, die dort durch den Vulkan und insbesondere durch den Tsunami natürlich umgekommen sind, und das wird man sicherlich in den nächsten Tagen dann noch hören. Das hat man ja auch durch diesen ganz, ganz schlimmen Tsunami in Indonesien dann damals ja schon gehört, dass das da, das hat relativ lange gedauert, bis diese ganzen Infos reingekommen sind. Und ohne die Informationen, die wir jetzt haben, ist es natürlich schwer zu sagen, aber ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich mehr Opfer gegeben hat. So schlimm das wirklich ist, aber das muss man einfach von ausgehen.
Sag mal, war es das dann nun für den Vulkan? Also jetzt hat er sich einmal richtig sozusagen vorgeführt, und ist er jetzt wieder für 30 Jahre Ruhe oder kommt er nochmal?
Also ich lehne mich da jetzt nicht besonders aus dem Fenster. Ich sag mal, der Vulkan, der war aktiv schon Wochen, bevor jetzt diese Explosion kam. Und naturgemäß ist es so, dass wenn ein Vulkan eruptiert, dann kommt halt relativ viel Magma und dann an der Oberfläche Lava raus. Und irgendwann ist halt Feierabend, da ist halt nichts mehr unten drin. Und das wird dann erst wieder nachgefüllt, sag ich jetzt mal. Und deswegen würde man jetzt davon ausgehen, dass halt der Großteil sich jetzt entladen hat von diesem Druck, der dann halt in dem Vulkan ist, und dass es jetzt vielleicht noch weitere Eruptionen gibt, aber nicht in dem Ausmaß, wie wir es jetzt gesehen haben. Nichtsdestotrotz, weil diese Vulkane, das ist halt 30, 40 Kilometer unter unseren Füßen, und wir können natürlich nicht da reingucken. Wir haben auch keine Messstationen mehr auf dem Vulkan, die sind ja alle weg jetzt. Das heißt, wir können keine Gase messen, wir können keine GPS-Daten sehen, ob sich der Boden hebt oder senkt. Ohne irgendwelche Daten können wir natürlich nicht sagen, ob da jetzt noch was unten drunter ist und ob da jetzt noch viel, viel mehr kommt. Ich halte es persönlich für unwahrscheinlich, dass es jetzt nochmal so eine richtig große Eruption gibt in den nächsten Tagen, Wochen, aber es kann tatsächlich noch Tage oder Wochen oder sogar vielleicht Monate sein, dass sich dieser Vulkan halt noch weiter entleert.
Sag mal, du bist ja in Melbourne und ihr habt ja im Westen von Victoria durchaus sichtbar eine ganze Anzahl von alten Vulkankegeln. Sag mal, sind die denn eigentlich wirklich für immer ausgeglüht?
Also so alt sind die eigentlich gar nicht. Man hat hier tatsächlich historische Dokumente auch, dass die also Dokumente von den Aborigines, dass die halt eruptiert sind. 5.000 bis 10.000 Jahre ist das teilweise her. Und hier in Victoria ist es ein ganz besonderes Setup, sag ich jetzt mal, von diesen Vulkanen. Die jeweils einzelnen Vulkane, die werden sicherlich nicht mehr eruptieren. Das heißt aber nicht, dass sich dort nicht ein neuer bilden kann. Und wenn man sich diese Vulkane anguckt, viele von denen, wie zum Beispiel auf Hawaii oder auch in Tonga, die liegen halt in so einer Linie, und da kann man halt geologisch genau erklären, warum die genau da liegen. Hier in Victoria ist das ein bisschen anders. Hier kommen die eigentlich überall und nirgendwo eigentlich immer raus, und das sieht so ein bisschen gleichmäßig verteilt aus. Und das heißt im Prinzip, dass diese einzelnen Vulkankegel und die Center darunter, die sind eigentlich nicht mehr aktiv. Es kann aber durchaus sein, dass sich jetzt irgendwo dort neuer unten drunter bildet, und in den nächsten 1000, 2000, 3000 Jahren kann es durchaus sein, dass sich dort der nächste Vulkan bildet. Das wäre jetzt nicht verwunderlich, und das sieht man auch in Auckland zum Beispiel, das sind ähnliche Vulkane, also oder Canterbury. Und solche Vulkane, da kann es schon sein, dass sich da ein neuer bildet. Ich würde jetzt auf jeden Fall ohne Probleme immer noch auf so einen Vulkan drauf fahren, da hätte ich keine Probleme mit, und ich mache mir jetzt auch keine Sorgen hier in Western Victoria darüber. Aber grundsätzlich ist die Gegend hier geologisch aktiv, ja.
Oliver, das war alles sehr, sehr interessant. Ich danke dir vielmals.
Gern geschehen.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.